Hallo und herzlich willkommen zu SchönebergerInnen, der Kiez-Podcast. Ich bin Suyen Kim. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich bin heute mal wieder im Rathaus Schöneberg und spreche mit Ann-Kathrin Biewener. Und ich wette, Sie wissen nicht, wer das ist. Ann-Kathrin Biewener ist Referentin für Sexarbeit im Bezirk Tempelhof-Schöneberg und arbeitet für die Beauftragte für queere Lebensweisen. Was das bedeutet und wie sie zu dieser Stelle oder diesem Beruf gekommen ist, darüber spreche ich nun mit ihr höchstpersönlich. Hallo Frau Biewener.
Hallo, ich grüße Sie ganz herzlich.
Okay, jetzt denke ich mir, dass einige Hörerinnen sich natürlich fragen, was ist das eigentlich? Sexarbeit, Referentin für Sexarbeit, was heißt das?
Also diese Stelle der Referentin für Sexarbeit wurde vor ein paar Jahren geschaffen, weil Berlin einen runden Tisch Sexarbeit etabliert hatte und man dort Maßnahmen beschlossen hat, um die Situation der Sexarbeitenden hier in Berlin zu verbessern. Und die Referentin für Sexarbeit hat den Job, genau diese Maßnahmen umzusetzen in einer engen Koordination mit dem Land als auch dem Bezirk. Der Bezirk selber ist auch für die Prostitution zuständig in Berlin. Wir machen hier die Anmeldung vor Ort für die Prostituierten und deswegen gibt es hier auch diese Stelle.
Was heißt denn Maßnahmen ergreifen?
Es gibt einen Maßnahmenkatalog, der damals vom Runden Tisch Sexarbeit verabschiedet wurde. Dort geht es einmal darum, die Situation der Sexarbeitenden vor Ort zu verbessern, also gerade auch was die Bordelle anbelangt, aber auch die Arbeit auf der Straße. Es geht auch darum, dass die Anwohnenden natürlich auch geschützt werden durch die Begleiterscheinungen der Sexarbeit. Es geht aber auch um Präventionsmaßnahmen, gerade was Polizeimaßnahmen anbelangt, aber auch Ordnungsamt. Also es ist eine Vielzahl an Maßnahmen und vor allen Dingen Projekte, die daraus entstanden sind, gerade der sozialen Träger, die wir auch finanziell mit unterstützen.
Welche Vorkenntnisse braucht es eigentlich, um so einen Job zu machen oder welches Wissen braucht man dazu?
Also ich hatte davor schon viel Erfahrung im Bereich der Sozialarbeit, aber auch der Sozialpolitik und wusste ein bisschen, was auch die Belange und Bedarfe von Sexarbeitenden vor Ort sind. Ich habe eine verwaltungswissenschaftliche Laufbahn hinter mir und weiß dadurch auch ein bisschen, was die Verwaltung braucht und wie sie tickt. Das ist nämlich manchmal ein wenig anders als die andere Welt da draußen und dann natürlich die enge Schnittstelle zur Politik. Und genau das habe ich für die Stelle mitgebracht und ich glaube, ich bekomme es auch ganz gut hin, sie auszufüllen.
Warum wurden denn eigentlich die Themen Sexarbeit und queere Lebensweisen in ein Referat zusammengebracht? Wo ist denn da der Zusammenhang?
Also genau genommen bin ich jetzt etwas länger schon die Vertretung für die Beauftragte für queere Lebensweisen hier im Bezirk. Das habe ich auch sofort übernommen, als es hieß, es braucht jetzt hier eine Vertretung, weil die Kollegin leider derzeit erkrankt ist. Und ich habe gesagt, ich sehe hier sehr enge Schnittmengen, gerade auch zu meinem Themenbereich. Im Bereich der Sexarbeit habe ich viel auch mit Transsexarbeitenden zu tun. Ich habe viel mit der queeren Community zu tun. Wir haben natürlich auch einen männlichen Strich, den ich mit betreue. Das sind alles Themen, die ich vorher sozusagen auch schon bei mir im Bereich hatte. Und es hat sich mein Themenfeld ein wenig erweitert. Es sind einige Akteure hinzugekommen, aber viele auch geblieben, die ich jetzt in meiner Arbeit einfach intensiver betreue.
Ist es eher ungewöhnlich oder doch vielleicht auch eher normal, dass es solch eine Stelle in der Verwaltung einer Stadt gibt?
Also die Referentin für Sexarbeit ist ja explizit geschaffen worden mit dem Runden Tisch Sexarbeit. Und ich glaube, dass das schon sehr sinnvoll war, um dann halt auch die Maßnahmen und vor allen Dingen auch die finanziellen Mittel zu bündeln. Wenn man jetzt allerdings nach der Queerbeauftragtenstelle fragt, würde ich sagen, dass es unabdingbar ist für eine Stadt. Gerade für unsere Regenbogenhauptstadt Berlin ist es unglaublich wichtig, dass wir auch die queere Community repräsentieren, gerade auch mit einer Beauftragtenstelle. Queere Community hat besondere Bedarfe und besondere Anforderungen und eine Beauftragtenstelle hat die Möglichkeit, diese Anforderungen zu bündeln und auch nach außen zu tragen und natürlich in die Politik und Verwaltung herein. So verstehe ich auch meine Aufgabe, das mache ich auch mit großer Leidenschaft hier im Regenbogen-Kiez und ich bin dankbar, dass es diese Stellen inzwischen in vielen Bezirken gibt und immer neu dazukommen.
Ja, und es wird auch bald für Gesamt-Berlin einen Queerbeauftragten geben, was mich sehr erstaunt hat, dass es das jetzt erst geben wird. Aber ich freue mich, dass es das überhaupt geben wird. Jetzt sprachen Sie gerade von den Anforderungen Ihrer Arbeit. Was sind denn die Anforderungen?
Also ich bin erstmal auch sehr dankbar, dass wir bald diese Landesstelle haben werden. Das ist schon etwas länger eine Forderung von uns, auch der Queerbeauftragten der Bezirke gewesen, weil eine Landeskoordination dringend notwendig ist. Wir haben viele Akteure auch auf Landesebene, gerade die Landesstelle gegen Diskriminierung trägt dort viel zur Arbeit bei, aber auch die Landeskommission gegen Gewalt. Und das sind viele tolle Projekte angesiedelt, die einfach gemeinsam koordiniert werden müssen mit den Bezirken. Ich glaube, die Anforderung vor allen Dingen an diese Stelle ist, dass man von der Community kommt und in die Community hineinwirkt und dass man die Bedarfe auch mitnimmt. Genau das sehe ich als Potenzial in dieser Stelle. Und man braucht ein bisschen auch Sensibilität für die Bedarfe, weil es doch etwas andere sind, als vielleicht die normale Gesellschaft hat. Und vor allen Dingen aber auch den Blick, dass man diesen nicht verschließt vor denjenigen, die vielleicht gefühlt anders sind, als man denkt. Und dass man dann mit offenen Augen auch durch die Straßen geht und sagt, ja, hier sind Bedarf und hier müssen wir darauf reagieren. Das sehe ich als sinnvollen Nutzen aus dieser Stelle.
Jetzt habe ich aber noch eine Verständnisfrage, weil ich habe natürlich auch auf die Bezirksseite geguckt und da steht SLBTT-IQ. Diese Kombination war mir neu. Vielleicht können Sie noch mal kurz erklären, wofür stehen denn diese Buchstaben?
Also wir haben ehrlich gesagt auch bei uns im Bezirksamt öfters diese Diskussion, wie wir das jetzt am besten regeln. Wir haben da auch noch nicht so richtig den Schluss gefunden. LSBTIQ+ nutzen wir am häufigsten mit. Versucht sozusagen die Merkmale der Community mit abzubilden. Das ist lesbisch, das ist bisexuell, das ist intersexuell, das ist transsexuell, das ist schwul und das ist queer. Ich glaube, ich habe jetzt alles, ist immer gar nicht so einfach mit dem Buchstabensalat, steht aber im Endeffekt für die gesamte queere Community. Ja, es sind ein paar Buchstaben, die eine Vielfalt ausdrücken soll, deswegen auch das Sternchen sehr, sehr wichtig noch am Ende mitzunennen, weil es eine Vielzahl an geschlechtlicher Vielfalt darstellen soll, die man gar nicht nur in ein paar Buchstaben erfassen kann.
Mit welchen Zielen sind Sie denn eigentlich in diese Stelle hineingegangen?
Ich wusste, dass es in der queeren Community viel zu tun gibt. Ich habe das ganz oft auch im Zusammenhang mit der Stelle als Referentin für Sexarbeit gemerkt. Gerade das Thema Gewalt hat mich stark berührt. Also wir haben das auch gegenüber Transsexarbeitenden sehr oft erlebt, dass Gewalttaten zugenommen haben. Und das fand ich besorgniserregend. Und das haben wir auch in der queeren Community inzwischen gemerkt, gerade was in Regenbogen-Kiez anbelangt. Das erschreckt mich sehr. Und das war zum Beispiel auch eine erste Motivation zu sagen, hier müssen wir schauen, hier müssen wir mit den Netzwerkpartnern zusammenkommen und gucken, was wir eigentlich tun können, um die Situation zu verbessern. Und daneben sind es natürlich auch die ganzen schönen Ereignisse, ja, dass man auch gemeinsame Feste feiert, im Endeffekt die Liebe feiert und ein Zeichen gegen Hass und Gewalt setzt. Und ich glaube, dass es gerade in diesem Bezirk extrem wichtig ist, diese Zeichen zu setzen und dann auch mit Maßnahmen zu hinterlegen, zu sagen, ja, bei uns ist jeder willkommen und jeder darf hier so leben, wie er möchte.
Jetzt haben Sie schon ein sehr wichtiges Thema angeschnitten, und zwar Hass und Gewalt. Ich habe auch gesehen, dass die gewalttätigen Übergriffe auch zugenommen haben. Woher kommt denn das eigentlich?
Wenn wir das so genau wüssten, dann wären wir, glaube ich, schon ein Stück weiter. Also wir haben jetzt gesehen, dass vor allen Dingen auch die Corona-Pandemie dazu beigetragen hat, dass Gewalt zugenommen hat. Wir sehen das jetzt auch im Konglomerat mit den ganzen, ich würde es mal sagen, Krisen. Die Krisensituationen beschäftigen Menschen und führen auch dazu, dass sie sich unsicher fühlen und sie selbst dann aber auch Gewalttaten verüben, vielleicht weil sie sich unsicher fühlen, wir wissen es nicht genau. Was uns zunehmend erschreckt, ist, dass vor allen Dingen jüngere Gruppen von Menschen in den Bezirk kommen und dann regelrecht sich einfach Menschen suchen, denen sie dann Gewalt antun können. Und das ist etwas, was wir extrem erschreckend finden. Das macht natürlich irgendwie auch was mit unserer Gesellschaft, wenn ein permanentes Angstgefühl herrscht. Und das darf es eigentlich nicht geben. Und da versuchen wir wirklich vielfältig mit Präventionsmaßnahmen, aber auch direkt schon mit Programmen in Kita und Schulen reinzugehen und zu sagen, hier muss keiner Gewalt verüben. Wir sind hier alle gleichgestellt und das ist eine lange, lange Arbeit, die wir noch vor uns haben.
Ja, das erstaunt mich halt auch umso mehr, weil wir ja eigentlich in so einer Art, wir sagen ja immer so, Zeitalter der Wokeness leben. Auf der einen Seite sind wir alle wahnsinnig aufgeklärt, wir können uns alle Informationen holen, wie wir möchten, aber da gibt es natürlich auch ganz viele Fehlinformationen. Arbeiten Sie denn dafür auch zum Beispiel mit Sozialwissenschaftlern zusammen, die das auch nochmal ein bisschen anders von der soziologischen Seite ergründen, damit man einfach weiß, wo man ansetzen kann?
Also wir haben immer wieder die Möglichkeit, auch gerade mit unseren angestammten Universitäten, aber auch bundesweit auf verschiedene Umfragen, aber auch Studien zuzugreifen. Da bin ich auch immer sehr dankbar, wenn wir die Möglichkeit haben, direkt in den Austausch mit den Universitäten zu gehen. Und da gibt es unterschiedliche Entwicklungen und auch die zeichnen diverse Bilder dessen, was eigentlich passiert, auf. Also gerade das Thema psychiatrische Auffälligkeiten nehmen stark zu, was auch besorgniserregend ist. Und wir merken ja auch, dass einfach die Kapazitäten, um diesen Menschen zu helfen, nicht da sind. Also auch die sozialen Träger vor Ort sagen uns inzwischen, dass die Gewalttat bei ihnen im Haus zugenommen hat und sie eigentlich gar nicht ihrer sozialarbeiterischen Tätigkeit nachkommen können. Also da versuchen wir auch immer wieder die Schnittstelle zwischen, ich sag mal, Forschungsansatz und Praxis zu finden und dann Lösungen für alle Beteiligten zu suchen.
Ich würde ganz gerne nochmal auf die gewalttätigen Übergriffe eingehen, weil da gab es ja Zahlen, die ich dann rausgefunden habe, und zwar waren das 2020 377 Straftaten, die registriert wurden, und im vergangenen Jahr wurden 456 Straftaten erfasst. Und das sind ja nur die, die gemeldet wurden. Da gibt es sicherlich noch ganz viele, die aus Angst oder aus welchen Gründen auch immer nicht angezeigt wurden. Das war, so die Polizei, auch tatsächlich mit Abstand der höchste jemals erfasste Wert. Das finde ich ja schon ziemlich dramatisch. Sie haben ja schon gesagt, dass es halt verschiedene Bestrebungen gibt, da auch gegenzuarbeiten. Wie sieht denn da zum Beispiel auch die Zusammenarbeit mit der Polizei aus?
Also in der Tat, noch mal ganz kurz zu den Zahlen, die können nur einen kleinen Teil dessen abdecken. Wir haben immer noch die Schwierigkeit, dass wir Zahlen von der LADS haben, dass wir Zahlen von der Polizei haben und dass wir Zahlen von den Registerstellen haben. Und leider der Datenschutz ist seit ein paar Jahren verhindert, dass die Zahlen miteinander abgeglichen werden können. Das ist stark ärgerlich für die Register, aber natürlich auch für die Polizei, weil die gar nicht abgleichen können, von welchen Fällen wir jetzt eigentlich sprechen. Maneo hat seine Zahlen letztens erst zu Eide Hobbit veröffentlicht. Die haben über 760 gemeldete Fälle gehabt. Da sieht man auch, dass es eine deutliche Diskrepanz zwischen diesen Zahlen gibt. Und man muss dazu sagen, es gibt viele aus der Community, die immer noch der Meinung sind, ja, warum soll ich denn das jetzt melden? Dann bin ich halt bespuckt worden. Das ist total schade und da wollen wir auch dringend dran arbeiten. Und ja, natürlich gibt es diese Netzwerke und diesen Austausch, gerade auch mit der Polizei, die ja auch ein starkes LSBTIQ-Team haben, und dann auch mit den Präventionsbeamtinnen vor Ort, die auch nochmal eine ganz andere Sensibilisierung für das Thema haben. Und dort versuchen wir im engen Austausch auch mit Trägern, wie zum Beispiel Maneo oder L-Support, zu schauen, was die Bedarfe sind und wie wir auch direkt darauf reagieren können. Und manchmal sind es Kleinigkeiten, wie dass mehr Licht auf der Straße ist. Und manchmal sind es dann aber auch größere Sachen wie eine Präventionskampagne oder auch eine Notrufsäule. Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten und das versuchen wir dann immer eng abzustimmen, auch mit den NetzwerkpartnerInnen.
Wie erfolgreich läuft das?
Was heißt erfolgreich? Also ich sag mal so, dass die Zahlen steigen, hat auch was damit zu tun, dass die queere Community sichtbarer wird. Und ich glaube, es ist ein Erfolg, dass man zumindest nicht mehr Angst haben muss, zum Beispiel als Mann mit einem Rock auf der Straße zu laufen. Oder dann, wie gesagt, auch zwei Frauen, die Händchen halten. Und das ist, glaube ich, ein Erfolg. Dass die Zahlen steigen, ist natürlich etwas, was uns persönlich auch Sorge bereitet und was man dann auch nicht als Erfolg verkaufen kann, sondern sagen muss, jetzt ist der Zeitpunkt, diese Maßnahmen noch weiter auszubauen und zu schauen, was brauchen wir in jedem einzelnen Kiez vor Ort.
Jetzt haben wir ja natürlich über viele negative Sachen jetzt auch gesprochen, aber gibt es auch etwas, wo Sie sagen, so, das ist so toll, dass sich das so positiv entwickelt? Fällt Ihnen da vielleicht irgendwas ein?
Ich kann vielleicht mal von einem Herzensprojekt sprechen, und zwar sind das die Regenbogenfamilien. Das ist etwas, was großartig ist, dass wir so sichtbare, viele und tolle Regenbogenfamilien bei uns in Berlin haben. Und wir haben bei uns hier im Bezirk das Regenbogenfamilienzentrum. Und das hat gerade 10 Jahre gefeiert. Ich finde, das ist wirklich großartig, weil es auch zeigt, dass Familie heutzutage vielfältiger ist und so diverser. Und es geht vor allen Dingen um die Kinder, dass sie richtig gut und toll aufwachsen können in vielen wunderbaren Familien- und Elternkonstellationen. Und das ist zum Beispiel so ein Herzensprojekt, wo mir persönlich das Herz aufgeht. Und ich denke, genau dafür macht man das, damit gerade die Kinder, die völlig vorurteilsfrei irgendwie in die Welt starten, das beibehalten und sagen, ja klar, habe ich Mama und Mama oder ich habe Papa und Mama, Papa. Ja, also das ist wirklich großartig und einer dieser Herzensprojekte. Und dafür haben wir noch ganz, ganz viele. Aber das würde ich gerne mal rausgreifen, weil die gerade 10-jähriges Geburtstag gefeiert haben.
Das ist sehr schön, das freut mich sehr. Jetzt gilt ja Berlin als absolut offene Stadt. Sie haben ja gerade schon erwähnt, Berlin ist so die Regenbogenstadt. Ich empfinde das genauso. Aber gibt es darüber auch tatsächlich empirische Erhebungen im Vergleich zu anderen Städten?
Also Berlin hat sich als Regenbogenhauptstadt auch dem Netzwerk angeschlossen, der Regenbogenhauptstädte, was ich ganz toll finde. Und das ist nicht nur ein Branding, sondern es ist auch ein Markenzeichen dafür, dass die queere Community bei uns willkommen ist. Und wir merken das zum Beispiel in den Tourismuszahlen. Gerade viele Menschen aus der queeren Community kommen gerne nach Berlin zu Besuch, um Urlaub zu machen, weil sie hier in tolle Gay-Clubs gehen können, weil sie wunderbare Abende verbringen können mit ihrer Partnerin und ohne, dass sie auf der Straße offen angegriffen werden. Das ist das großartige Markenzeichen von Berlin. Und ich glaube, diese Vielfalt und Toleranz sehen wir tagtäglich auf der Straße. Und es ist wirklich großartig, dass wir das auch so leben.
Jetzt haben Sie ja gerade erwähnt, dass Berlin als Regenbogenhauptstadt einem Verbund angehört, einem, wenn ich das richtig verstanden habe, auch einem internationalen. Wie ist denn da der Austausch? Was kriegen Sie da von anderen Ländern, anderen Städten mit?
Also es ist vor allen Dingen ein Tourismusaustausch, dass man sich darüber unterhält, was sozusagen auch die Bedarfe der Städte sind. Es gibt sozusagen auch einen Katalog, was dazu beiträgt, dass man dort teilnehmen darf. Und im Endeffekt ist es auch ein großer Verbund des Netzwerkens, wo man dann gemeinsam in den Austausch gibt, was man für Angebote geschaffen hat, aber auch über Safe Places zu sprechen. Auch das ist eine wichtige Maßnahme in den Regenbogenhauptstädten. Genau, also es ist ein großer internationaler Verbund, da sind auch namhafte Städte dabei und es lohnt sich auch mal auf die Website zu gucken, da sind wirklich auch spannende Reiseziele dabei.
2 Fragen habe ich noch an Sie und zwar, was gibt es denn, was Sie in diesem Jahr oder vielleicht in den nächsten Jahren noch erreichen wollen? Vielleicht haben Sie ja schon Projekte angegangen und die entwickeln sich. Gibt es da vielleicht das ein oder andere, über das Sie schon sprechen können?
Also wir denken ja immer an Haushaltsjahren, wenn wir über Projekte nachdenken. Und wir haben jetzt das große Glück, einen neuen Doppelhaushalt aufstellen zu können für das Jahr 24 und 25. Und einer der wichtigen Forderungen der queeren Beauftragten der Bezirke ist, dass die Bezirke auch Geld in die Hand bekommen, um ihre Projekte vor Ort unterstützen zu können. Gerade auch was die Außenbezirke betrifft, die brauchen teilweise noch deutlich mehr Unterstützung. Großes Herzensanliegen für uns ist auch, die queere Jugendarbeit weiter zu fördern. Gerade das Thema ein queerer Jugendtreff wäre etwas, was wir uns sehr wünschen würden für die Zukunft.
Den gibt's noch gar nicht?
Hier in Tempelhof-Schöneberg gibt es den leider noch nicht. Da waren andere Bezirke bislang zuerst dran und das ist etwas, was wir uns durchaus noch wünschen würden. Und dann gibt es noch 1-2 kleinere Projekte, gerade auch die Förderung von Initiativen, die noch nicht fest verankert in der Struktur sind, würden wir gerne mit kleineren Projektförderungen unterstützen. Das würde mich persönlich auch sehr freuen, dass wir dort vielen die Möglichkeit geben, zu partizipieren zu können. Und dann werden wir mal schauen, was wir im Doppelhaushalt auch durchbekommen werden.
Ja, da sind wir gespannt und das werden wir natürlich auch auf der Webseite verfolgen. Jetzt sitze ich ja hier im Rathaus Schöneberg. Sie sind hier für den Bezirk Tempelhof-Schöneberg zuständig, aber mein Podcast heißt ja SchönebergerInnen. Welche Orte gibt es denn hier in Schöneberg, die Sie besonders gerne mögen, wo Sie gerne hingehen, Cafés oder Parks? Vielleicht verraten Sie uns einen oder 2 Lieblingsorte.
Das kann ich sehr gerne machen. Es ist direkt hier in der Ecke und zwar direkt am Goldenen Hirsch. Ich finde das wunderschön, dort an der U-Bahn zu sitzen und auch mit dem Brunnen. Das ist wirklich ein genialer Ort. Ist natürlich auch in direkter Nähe zum Rathaus Schöneberg. Und ich muss natürlich sagen, Herzensanliegen ist der Regenbogenkiez. Also es lohnt sich, den Regenbogenkiez einfach zu fühlen, abends mal durchzugehen. Es gibt wunderbare Cafés und Bars. Man kann großartig essen gehen. Ich kann noch nicht mal sagen, was jetzt wirklich einer meiner Lieblingslokalitäten sind. Eigentlich sind dort alle klasse und toll. Das ist ein ganz eigenes Lebensgefühl. Ja, ich kann nur jedem raten, mal das abends zu erleben.
Das muss ich doch nochmal fragen. Man spricht ja immer von den Queer-Monaten. Gibt es irgendwelche Aktionen, die von hier ausgehen, von dem Rathaus Schöneberg ausgehen, außer der Regenbogenfahne?
Ja, wir werden die Fahne hissen, aber weil wir vor allen Dingen das lesbisch-schwule Stadtfest bei uns haben werden. Und das wird großartig. Das wird ein Wochenende voller Vielfalt und Buntheit und vor allen Dingen ganz viel Spaß mit tollen queeren Initiativen. Und ich bin jedes Mal dankbar, dass dieser Bezirk diese großartige Veranstaltung ausrichtet. Wir haben darüber hinaus noch weitere Veranstaltungen. Der CSD, daran nehmen wir immerhin teil, ist zwar nicht ganz von uns organisiert, aber wir sind auch da dankbar, dass wir die Möglichkeit haben, dort teilzunehmen. Und gemeinsam mit meinen Kolleginnen aus den anderen Bezirken haben wir gemeinsam den Queer Month dieses Jahr mitgestaltet und versuchen mit verschiedenen Veranstaltungen in den Bezirken auch den Pride Month hier mit in Berlin zu tragen.
Das heißt, über alle Aktivitäten erfährt man dann, wenn man auf die Webseite geht?
Ganz genau. Inzwischen stellen wir auch die Termine bei Visit Berlin ein.
Oh, das ist sehr schön. Auch für die ganzen Touristen, die dann hierher kommen, um den Monat zu feiern. Ja, ich danke Ihnen recht herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Das war ein sehr aufschlussreiches Gespräch. Und ja, ich wünsche Ihnen noch alles Gute und viel Erfolg bei Ihrer Arbeit.
Ich danke ganz herzlich.
Ja, und damit verabschiede ich mich auch von Ihnen, liebe HörerInnen. Ich danke Ihnen, dass Sie wieder bei SchönebergerInnen der Kiez-Podcast reingehört haben. Bleiben Sie aufgeschlossen und empfehlen Sie diese Episode und den Podcast gerne weiter. Mein Name ist Suyen Kim und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.